Ich lese den Predigttext aus der Schlachterübersetzung. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm.
Wüste. Vor ein paar Jahren konnte man den Eindruck haben, dass manche Gegenden in Deutschland sich in Steppe oder Wüste verwandeln. Es hat einfach viel zu wenig geregnet. Im letzten Jahr war das ganz anders. Da kann man fast von einer Wasserwüste reden. Wer einmal in Israel gewesen ist, der hat einen Eindruck davon bekommen, dass über 60% des heutigen Staates Israel Wüsten sind. Die Negev-Wüste im Süden zum Beispiel und die Wüste Juda, die praktisch vor den Toren Jerusalems beginnt. Das war auch zur Zeit Jesu so. Wüste war für die Menschen in Israel immer direkt vor der Tür. Die Wüste war für die Menschen gefährlich. Denn wenn man sich nicht auskannte, nicht genügend vorbereitet war, dann konnte man in der Wüste umkommen. Doch auf der anderen Seite war Wüste durchaus auch ab und zu ein Ort des Rückzugs. Viele Menschen gingen immer wieder für eine kurze Zeit in die Wüste, um dort zu beten. Von Jesus lesen wir das, dass er in die Wüste ging, um zu beten. Wüste war für ihn also durchaus auch ein Ort der Gottesbegegnung. Das Erste, wir sehen es schon, Gott schickt Jesus in die Wüste. Der Text für die Predigt, den wir eben gehört haben, führt uns ganz an den Beginn der Wirksamkeit, der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Jesus geht in die Wüste, nicht um zu beten, sondern um sich taufen zu lassen. Das steht noch vor unserem Text, den Annette eben vorgelesen hat. Johannes der Täufer, wir haben am vorigen Sonntag von ihm gehört, war ein Prediger in der Wüste, der die Menschen zur Umkehr zu Gott aufgerufen hat. Als Zeichen, dass sie sich innerlich Gott zugewandt haben, ließen die Menschen sich von Johannes taufen. Es gab eine richtige Massenbewegung. Tausende gingen aus den Orten hinaus in die Wüste zu Johannes, um sich dort taufen zu lassen. Und dorthin, in die Wüste, zu Johannes dem Täufer, kommt eines Tages auch Jesus und will auch getauft werden. Johannes erkennt, dass Jesus etwas Besonderes ist und sagt: Eigentlich müsstest du mich taufen und nicht ich dich. Doch Jesus besteht darauf. Wir müssen das tun, was Gott will, so sagt er. Und dann wird Jesus getauft. Taufe bedeutet, im Wasser ganz untergetaucht zu werden. Und als Jesus aus dem Wasser auftaucht, da geschieht etwas Besonderes. Der Himmel öffnet sich. Und der Heilige Geist kommt in Gestalt einer Taube auf ihn. Und eine Stimme vom Himmel sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist das Erste, was in der Wüste geschieht. Eine Gottesbegegnung der besonderen Art. Jesus bekommt in besonderer Weise den Heiligen Geist, also den Geist Gottes. Und Gott bekennt sich öffentlich zu ihm: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Eigentlich könnte die Wüstengeschichte Jesu an der Stelle jetzt zu Ende sein. Jesus könnte jetzt an die Arbeit gehen. Von vielen Propheten im Alten Testament lesen wir, dass sie so ein Gotteserlebnis haben und dann beginnen sie mit ihrer Wirksamkeit als Prophet. Und so könnte Jesus das jetzt auch machen. Er könnte jetzt anfangen zu predigen, könnte Jünger berufen, könnte Kranke heilen, Wunder tun oder er könnte sogar nach Jerusalem in den Tempel gehen und sich dort als der Messias offenbaren. Nach diesem Erlebnis in der Wüste ist doch eigentlich alles klar. Gott hat sich öffentlich zu Jesus bekannt. Worauf wartet er jetzt noch? Nein, unsere Geschichte beginnt damit. Der Geist, also Gott selber, führt Jesus in die Wüste, also noch tiefer in die Wüste, in die totale Einsamkeit. Erwartet Jesus eine noch intensivere Gottesbegegnung, so wie Mose und Elia sie in der Wüste erlebt haben? Nein, der Grund ist ein ganz anderer. Gott führt Jesus in die Wüste, ich weiß nicht, ob es dir eben aufgefallen ist, damit er vom Teufel versucht wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Das ist doch eigentlich unfassbar. Gott führt Jesus, von dem er soeben gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den führt Gott in die Wüste, damit er vom Teufel versucht wird. Müsste Gott nicht Jesus vor dem Teufel bewahren? Müsste er das nicht verhindern? Wir finden diesen Hinweis auch nur bei Matthäus. Markus und Lukas haben diesen Gedanken nicht. Das scheint für sie undenkbar, unvorstellbar zu sein. Aber für Matthäus ist es wichtig, dass der Teufel nicht einfach über Jesus herfallen kann oder dass Jesus Angst haben muss vor einer Begegnung mit dem Bösen. Matthäus hat kein dualistisches Weltbild, wie manche Christen es heute haben. Es gibt manche Christen, die glauben, und das ist ein dualistisches Weltbild, dass der Teufel so eine Art gleichmächtiger Gegengott ist und Gott muss aufpassen und sich anstrengen, dass der Teufel ihn nicht besiegt und ab und zu schafft der Teufel es sogar, das, was Gott vorhat, zunichte zu machen. Manche leben in großer Angst vor dem Teufel. Immer und überall scheint der seine Finger drin zu haben und wir müssen kämpfen, um ihn zu besiegen. So wie Matthäus aber schreibt, wird klar, dass der Teufel nichts tun kann, was Gott nicht zulässt. Der Teufel kann Jesus nur dann versuchen, wenn Gott Jesus zu ihm führt. Der Teufel kann nicht in der Wüste warten und Jesus heranzuzitieren, hier kommst du mal her, ich will dich jetzt versuchen, überhaupt nicht. Vielleicht denkt Matthäus an Hiob. Dort ist es ähnlich. Der Teufel will an Hiob ran, damit er Gott absagt. Das ist das Ziel der Versuchung. Doch Gott setzt dem Teufel klare Grenzen. Zunächst darf er Hiob alles nehmen, aber er darf ihn nicht antasten. Dann darf er Hiob krank werden lassen, aber er darf ihn nicht sterben lassen. Der Teufel darf diese von Gott gesetzten Grenzen nicht einen Millimeter überschreiten. Wir sehen hier bei Jesus, ist Gott der Initiator der Versuchung. Er führt Jesus in die Versuchung, nicht der Teufel. Warum er das tut, das wird uns nicht gesagt. Das bleibt sein Geheimnis. Er, Gott, ist uns gegenüber keine Erklärung schuldig. Wenn wir glauben, eine Antwort zu wissen auf diese Frage, dann glauben wir mehr zu wissen als die Bibel. Was wir aber erkennen können, ist, der Weg Jesu beginnt mit Leiden. Der Weg Jesu ist ein Leidensweg von Anfang an. Auch diese Versuchung Jesu ist Leiden. Für uns beginnt die Passionszeit Jesu meistens erst mit dem Palmsonntag, mit dem Einzug in Jerusalem, mit dem Tag, als die Verantwortlichen in Jerusalem beschlossen haben, dass Jesus sterben muss. Doch wenn wir genau hinsehen, dann erkennen wir, der ganze Weg Jesu auf der Erde war ein Weg des Leides, ein Weg, den Gott ihm zumutet. Und alles Leiden Jesu geschieht für uns. Jesus stirbt nicht nur am Kreuz für uns, sondern sein ganzes Leben, von Anfang bis zum Kreuz, geschieht für uns. Darum wird er auch hier versucht, für uns. Jesus wird versucht um unseretwillen, für uns. Das zweite bitte, Begegnung in der Wüste. Jesus fastet in der Wüste, 40 Tage lang. Aber erst am Ende der Zeit, als der Hunger so richtig schlimm ist, da geschehen diese drei Versuchungen, die uns überliefert sind. Der Hunger wird zum Anlass für die erste Versuchung. Jesus war ja ein ganz normaler Mensch, der natürlich Hunger hatte. Doch der Teufel zielt auf etwas anderes. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Er nimmt damit das Wort auf, das Gott so rund 40 Tage vorher bei der Taufe Jesu vom Himmel her gesagt hatte. Gott hatte sich zu Jesus als zu seinem Sohn bekannt und Jesu Anliegen war, dass er in allem den Willen Gottes tut. Wenn er jetzt aber sich herausfordern lässt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn er jetzt das tut, was der Teufel will, dann ist damit die Gottessohnschaft in Frage gestellt. So verlockend es für Jesus ist, dass er endlich etwas essen könnte. Die Beziehung zu Gott steht auf dem Spiel. Jesus antwortet mit einem Wort aus dem 5. Buch Mose. Es ist keine Verheißung, sondern ein Bericht über die Versorgung Israels durch Gott in der Wüste. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die zweite Versuchung geschieht nicht in der Wüste, sondern im Tempel in Jerusalem, genau eben auf dem Tempel, also an dem Ort, von dem Gott gesagt hat, dass er dort wohnt. Direkt also in der Gegenwart Gottes, dort, wo Gottesdienst gefeiert wird, da trifft Jesus die Versuchung. Die Versuchung, seinerseits selbst Gott zu versuchen. Und wieder ist das Thema, wenn du Gottes Sohn bist, dann fordere Gott heraus. Hier ist doch der Ort, an dem er gegenwärtig ist. Wenn Gott sich nicht vor der ganzen Welt unglaubwürdig machen will, wenn er nicht die Verheißung seines Wortes ignorieren will, dann muss er dich bewahren. Es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Was ist das für ein Gott? So klingt es mit in den Worten des Teufels. Was ist das für ein Gott, der erst groß vom Himmel ruft, dies ist mein geliebter Sohn? Und wenn der dann im Vertrauen auf Gottes Wort vom Tempel springt, ja, dann lässt Gott ihn einfach unten zerschellen. Was ist das für ein Gott? Aber kennzeichnend für den Sohn Gottes ist, dass er Gott nicht herausfordert. Auch nicht mit einem Wort der Bibel, mit einer Verheißung. Der Tempel ist für Jesus ein Bethaus. So redet er später vom Tempel. Ein Bethaus, in dem Gott angebetet wird. Aber er ist kein Ort der spektakulären Wunder. In der dritten Versuchung geht es nur vordergründig um die Welt. Es geht darum, wen Jesus als Gott anbetet, vor wem er niederfällt und als Herrn über sich anerkennt. Der Teufel verspricht Jesus die ganze Welt, obwohl sie ihm ja gar nicht wirklich gehört. Er ist ein Hochstapler und Lügner. der geben will, was ihm nicht gehört, was Gott ihm jederzeit nehmen kann und auch genommen hat. Am Ende des Matthäusevangeliums sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, das, was der Teufel vorher von sich behauptet hat. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Der Teufel erwartet Anbetung. Doch Jesu Antwort macht klar, wer der Herr ist. Weiche, Satan. Zwei Worte, sagt Jesus. Und der Teufel muss gehen. Jesus als der Sohn Gottes setzt dem Teufel seine Grenzen. Begegnung in der Wüste. Wir können uns das kaum vorstellen, wie das damals im Einzelnen gewesen ist. Doch vielleicht kennst du Ähnliches. Vielleicht bist du im Moment so mitten in so einer Wüstenzeit. Du ahnst etwas von diesen Begegnungen, weil du dich manchmal angefochten, versucht, herausgefordert fühlst. Da sind so einige Dinge, die deinen Glauben in Frage stellen, die die Beziehung zu Jesus belasten. Vielleicht hast du manchmal den Eindruck, dass dir manchmal etwas entgegentritt, das dir zuflüstert oder dir vielleicht sozusagen ins Ohr schreit: Sag Gott ab, leb ohne ihn, dann geht's dir besser. Es sind nicht die Fragen, denen Jesus ausgesetzt war. Niemand von uns wird versucht mit der Frage, wenn du Gottes Sohn bist. Unsere Versuchungen, die alles in Frage stellen, sind andere. Vielleicht erlebst du Versuchungen zur Sünde, zur Lüge, Neid, Lieblosigkeit oder was auch immer. Es sind oft die gleichen Dinge und du kämpfst dagegen, aber nicht immer schaffst du es zu widerstehen. In den Versuchungen wünschst du dir, so reagieren zu können wie Jesus. Doch für Jesus geht es um mehr als Sündigen oder Nicht-Sündigen. Da steht alles auf dem Spiel. Vielleicht kennst du solche dunklen Momente, solche Wüstenmomente, in denen es für dich darum geht: Bleibe ich bei Jesus? Halte ich mich fest an ihm? Oder verliere ich meinen Glauben, mein Vertrauen? Wir sehen das bei Hiob, der in solch unfassbarem, unvorstellbarem Leid ist, dass seine Frau zu ihm sagt: Sag Gott ab und stirb. Das ist die Frage. Kann ich dem Gott, der mir solch schlimmes Leid zumutet, der mich nicht vor dem so brutal Bösen bewahrt, kann ich dem Gott noch vertrauen? Will ich ihr das überhaupt noch? Vielleicht bist du schon lange in so einer Wüste und quälst dich mit diesen Fragen. Manche Lieder, die wir hier in den Gottesdiensten singen, von der Liebe Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, von der Fürsorge Gottes, die klingen schon ja manchmal für dich wie Hohn. Versuchung. Das alles und noch viel mehr ist Versuchung. Versuchung, in der alles auf dem Spiel steht. Wir sehen an dieser Wüstenzeit Jesu, Gott mutet ihm von Anfang an Leiden zu. Ja, er schickt ihn da hinein. Gott will nicht prüfen, ob Jesus auch standhaft ist, ob er stark genug ist, ob er würdig genug ist. Nein, von Anfang an lebt Jesus ein Leben des Leides. Jesus wird nicht nur versucht wie wir es im Hebräerbrief lesen, sondern er leidet für uns. Nicht erst am Kreuz leidet er um unseretwillen, sondern alles Leiden Jesu geschieht für uns um unseretwillen. Deshalb können wir auch sagen, Jesus ist versucht für uns. Um unseretwillen wird er versucht und um unseretwillen schickt er den Teufel in die Wüste. Das nächste bitte. Jesus schickt den Teufel in die Wüste. Zwei Worte Jesu reichen, um den Teufel in seine Schranken zu weisen. Weiche, Satan. Auf dieses Wort hin muss der Teufel gehen. Er kann nicht sagen: Ja, Moment, jetzt, ich habe noch eine Versuchung im Petto und die ist so stark, da hast du gar keine Chance. Nein, Mit diesen zwei Worten Jesu wird klar, wer der Herr ist. So würden wir das auch gern können. Den Teufel einfach in die Wüste schicken. Zwei Worte und er geht. Viele verstehen deshalb diese Geschichte mit den Versuchungen Jesu und sein Verhalten wie so eine Art Bedienungsanleitung oder Betriebsanleitung für uns. Ich bin ein großer Fan von Bedienungsanleitungen. Wenn ich ein neues Gerät habe, dann lese ich die am Anfang durch. Und ja, und noch besser ist es ja heute, sich ein YouTube-Video anzuschauen, um jemanden zu beobachten, wie die oder der das vormacht. Doch ist das, wie Jesus sich in der Versuchung verhält, sowas wie ein YouTube-Video? Wir gucken uns sein Verhalten an und dann machen wir es einfach genauso und dann klappt das. Doch wer von uns hat die Autorität, sich in der Weise dem Teufel entgegenzustellen, ihn in die Flucht zu schlagen? Manche sagen, wir müssen dem Teufel mit Worten der Bibel entgegentreten. Wir müssen auf die Verheißungen Gottes vertrauen. Aber Verheißungen sind doch keine Zauberworte, die wir zitieren. Und dann haben wir die Sache im Griff. Dann weicht der Teufel, dann ist er besiegt. Erst recht wird es mit den Verheißungen schwierig, wenn der Versucher selbst, wie hier, mit Verheißungen der Bibel kommt. Dass das so nicht geht, erfahren wir von Paulus. Der schreibt im 2. Korinther 12 von Angriffen von einem Engel des Satans, der ihn wie mit Fäusten schlägt. Was das genau gewesen ist, das wissen wir nicht, aber es scheint sich um Angriffe des Teufels zu halten, mit denen zu handeln, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Er schreibt: Ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er weiche. In der Antwort von Jesus hört er dann aber nicht: Paulus, denk mal dran, wie ich dem Teufel widerstanden habe, wie ich ihn in die Flucht geschlagen habe. Such dir die richtigen Worte der Bibel aus und wenn du wieder angegriffen wirst, dann ran an den Feind. Dann zitier die Bibel und dann wirst du sehen, wenn du es so machst wie ich, dann wirst du ihn besiegen. Nein, Jesus sagt ihm etwas ganz anderes. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich fand es schön, dass das heute der Geburtstagsvers ist für die Geburtstagskinder in einer anderen Übersetzung. Ich habe es nach Luther. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das heißt doch, halte dich an mich. Halte dich daran, dass ich gesiegt habe. Nicht du musst den Satan besiegen. Ich habe ihn besiegt. Halte dich an meinen Sieg. Und auch wenn du immer wieder reinfällst, wenn du dem Versucher nichts entgegensetzen kannst, dann gilt immer noch für dich: Lass dir an meiner Gnade genügen. Häufig haben wir den Eindruck, wir müssen mit dem Teufel kämpfen. Wir müssen ihm entgegentreten. Wir müssen doch stark sein, damit wir nicht unterliegen. Wir müssen stark sein, damit Jesus mit uns zufrieden ist, damit er sieht, dass wir es auch ernst meinen, dass wir auch kämpfen wollen und können. Nein, wir müssen uns nicht mit dem Teufel auseinandersetzen und kämpfen und stark sein. Nein, wir müssen uns mit Gott auseinandersetzen. Der ist unsere Adresse. Wir sehen es bei Hiob, der in diesem unfassbaren Leid steckt, den die Versuchung überfallen hat, wie kaum einen Menschen sonst. Er kämpft nicht mit dem Satan. Er bleibt mit Gott im Gespräch. Er hadert mit ihm. Ja, wir können fast sagen, er kämpft mit ihm. Lest mal diese Gespräche, lest mal das, was Hiob dann im Einzelnen sagt, wie er mit Gott ringt. Hiob bekommt aber, und das ist das, wo wir sagen, das kann doch nicht sein. Doch Hiob bekommt keine Antwort von Gott. Hiob bekommt keine Antwort, warum Gott ihn in die Versuchungen, in die Kämpfe hineingeführt hat. Nachdem Hiob in seinen Reden mit Gott gestritten hat, warum der ihm das alles zumutet, kommt er am Ende, nachdem Gott geredet hat, nachdem Gott geantwortet hat, aber ihm keine Antwort auf die Frage nach dem Warum gegeben hat. Da kommt er selber da zu dem Bekenntnis. Ich lese aus Hiob 40, da erwiderte Hiob Jahwe: Schau, ich bin zu gering. Was soll ich erwidern? Ich lege die Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet, ich wiederhole es nicht. Zweimal und ich tue es nicht wieder. Gott ist uns keine Antwort darauf schuldig, warum er uns solche Wüstenzeiten und die Versuchungen in ihnen zumutet. Paulus erlebt es ähnlich. Er kämpft nicht gegen den Teufel, sondern er muss sich mit Gott auseinandersetzen. Er soll begreifen, was es heißt, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus wird dabei verstehen, dass Gott ihn nicht prüft und auch nicht durch den Teufel prüfen lässt, ob sein Glaube auch stark genug ist und dass er Gott nicht beweisen muss, dass der sich auf ihn verlassen kann, dass er immer noch Apostel sein kann. Nein, Jesus sagt ihm damit, ob du in der Versuchung bestehst oder versagst, lass dir an meiner Gnade genügen. Ob du in der Versuchung bestehst oder versagst, lass dir an meiner Gnade genügen. Mitten in der Wüste, in den Wüstenzeiten deines Lebens, wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich ganz allein gelassen hat, wenn deine Gebete nur bis zur Decke gehen oder inzwischen ganz verstummt sind, wenn du den Eindruck hast, dass die bösen Gedanken, dass die bösen Worte und Taten von Menschen, die unerträglichen Schmerzen, die nicht enden wollende Trauer, dass all dies und noch viele andere Dinge dich an Gott und seiner Liebe zweifeln lassen, dann häng dich an Jesus und lass dir von ihm sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Vielleicht erwartest du dann, wenn ich das so mache und verstehst auch das wieder als Bedienungsanleitung, wenn ich das so mache, dann ist die Wüstenzeit ja bald zu Ende. Dann wird er den Versucher verjagen, so wie er es damals in der Wüste auch getan hat. Vielleicht denkst du, wenn ich mich an der Gnade genügen lasse, dann kann ich Jesus sagen, Herr, ich hab's ja verstanden, ich soll mich an dich halten, ich will ja bei dir bleiben und die Not kann jetzt aufhören. Und du denkst an Hiob, dem es nach der Zeit der Versuchung hinterher weit besser ging als vorher, so erwartest du es auch und so erwartest du es bald, wenn du dich an ihn hältst. Dann muss das doch irgendeinen Erfolg haben. Warum sonst solltest du an Jesus festhalten? Doch lasst uns nochmal Jesus anschauen. Diese Versuchungen hier, die uns heute Morgen beschäftigen, sind ja nur der Anfang. Es zieht sich durch sein ganzes Leben. Immer wieder wird er versucht. Einmal wird Petrus für ihn sogar zu einem Versucher, also der engste Vertraute wird für ihn zum Versucher, der ihn von dem Weg mit Gott abbringen will. Und ich könnte jetzt die viele Einzelheiten, viele Ereignisse aufzählen. In der Passionszeit werden wir ja einigen von ihnen wieder begegnen. Die Zeit im Garten Gethsemane, die Gefangennahme, die Gerichtsverhandlungen, die Kreuzigung. In manchen dieser Situationen klingen sogar ähnliche Worte wie die des Teufels wieder an. Bist du der Judenkönig? Dann. Oder bist du der Christus? Dann. Jesus bleibt der Versuchte bis zum Tod. Gott holt ihn da nicht heraus. Erst in der Auferweckung ist alle Versuchung zu Ende. An diesen endgültigen Sieg, an den kannst du dich halten. Paul Gerhardt, ein Dichter von vielen Kirchenliedern, besingt das in einem Osterlied von 1647. Ja, wir können die beiden Strophen hier vorne sehen. Ich hang und bleib auch hangen an Christo als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd und Not. Er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell. Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren an einzig Ungemach. Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt. Die nächste Folie bitte wieder. Das ist ein etwas altes Deutsch, so würden wir heute nicht mehr singen, obwohl es ein schöner Choral, ein schönes Osterlied. Für Paul Gerhardt heißt das, weil Jesus für mich gelitten hat, weil er für mich in den Tod gegangen ist, Weil er für mich den Tod und den Teufel besiegt hat, darum darf ich leben. Nicht ich besiege den Tod und den Teufel, sondern er hat ihn besiegt. Darauf vertraue ich. Selbst wenn die Not in meinem Leben, mit meinem ganzen Leben kein Ende nehmen sollte. Daran hänge ich mich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das gilt für mein ganzes Leben. Das gilt in den guten und vor allem auch in den Wüstenzeiten, wie lange und wie hart sie auch immer sein mögen. Amen.